Ist heute der Sonntag Kantate. Das heißt, es wird normalerweise in den Gemeinden fröhlich gesungen, so wie bei uns auch. Ich bin sehr dankbar für das Eingangslied, das wir gesungen haben. Ich bin dankbar für die Lieder, die wir bis jetzt miteinander gesungen haben. Und ich empfinde wirklich sehr viel Freude, die deutlich wird auch in dem, was wir heute miteinander, auch an musikalischem Gott gegenüber, zum Ausdruck bringen. Das tut sehr gut. Es ist aber nicht nur der Sonntag Kantate, es ist auch Fliederzeit. Mancher hat vielleicht in seinem Garten so einen schönen Fliederstrauch oder zwei, vielleicht auch drei oder vier, fünf oder sechs. Wir haben, ich glaube, acht in unserem Garten. Und in den letzten Jahren ist immer mal jemand gekommen, hat gefragt, kann ich mir da ein bisschen Flieder abschneiden? Und wir haben gesagt, selbstverständlich. Ich möchte das heute, weil das zum letzten Mal geschieht, denn im nächsten Sommer oder Frühjahr werde ich nicht mehr in diesem Haus wohnen, das wisst ihr ja. Ich möchte anbieten, wer also in den nächsten Tagen noch Lust hat, Flieder zu schneiden, weil er damit sich oder andere erfreut, der kommt einfach, nimmt natürlich eine Schere mit und schneidet sich Flieder vom Baum. Ich gehe davon aus, dass dann noch ein kleines bisschen zum Anschauen für uns bleibt. Das Erfreuliche für euch ist, wir sind gar nicht da, von Montag bis Freitag sind wir unterwegs, also wir können gar nicht die Unmengen sehen, die ihr davontragt. Also ich mache euch nochmal Mut dazu, weil ich selber Flieder sehr schätze. Es ist interessant, dass also ich wenig Erinnerungen habe an die Muttertage früher, aber ich weiß, dass mein Vater mit uns Kindern dann immer, weil meine Mutter, glaube ich, auch so Flieder sehr schätzte, morgens früh aufgestanden ist und dann hat er von einem besonderen Fliederstrauch, natürlich den anderen Flieder, den haben wir nicht zerrupft, aber da hat er die Blüten abgezupft und dann herzlichen Glückwunsch oder so etwas dargestellt mit den Blüten. Das fanden wir sehr bewegend und daran erinnere ich mich also besonders. Flieder ist auch für mich in dieser Zeit doch ein besonderer Strauch, aber weil ich erlebt habe, dass er in der Regel nach wenigen Tagen, vor allen Dingen, wenn man ihn unsachgemäß behandelt, man muss ja die einzelnen Zweige unten etwas anschlagen, wenn man ihn unsachgemäß behandelt, ist er auch ganz schnell wieder verblüht. Deswegen sehe ich ihn mir lieber an den Sträuchern an, aber wie gesagt, ich ermutige euch, tut, was euch gut tut in den nächsten Tagen. Heute Morgen, aber dann auch am Sonntag in zwei Wochen, möchte ich gern über denselben Predigtext predigen. Über Johannes 11, über die Auferweckung des Lazarus. Wir haben gerade eben ja die Verse in ihrem Umfang gehört. In zwei Wochen lautet das Thema anders als heute. Heute heißt es eher, Jesus hat seinen eigenen Zeitplan, dann Lazarus einmal anders gepredigt. Und heute möchte ich konservativ auslegen, sag ich mal. Dabei haben mir Gedanken meines Kollegen Timo de Boer sehr geholfen. Den biblischen Text haben wir gerade eben im Ohr. Und ich möchte nochmal die wesentlichen Anfangsverse lesen. Ein Mann war krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf, in dem Maria und ihre Schwester wohnten. Maria ist die, die den Herrn mit Öl gesalbt und seine Füße mit ihrem Haar abgetrocknet hat. Deren Bruder Lazarus war krank. Daher sandten die Schwestern Jesus die Nachricht: Herr, dein Freund ist krank. Liebe Gemeinde, die Uhr tickt. Die Lage spitzt sich zu. Das Zeitfenster, in dem etwas passieren könnte, um das Unglück noch aufzuhalten, wird immer kleiner. Wenn Gott eingreifen wollte, dann müsste er es jetzt tun. Viel Zeit ist nicht mehr. Das ist die Situation, die viele von uns kennen, vermutlich. Menschen, die dringend einen neuen Job brauchen, die auf den Partner fürs Leben warten, die sich nach einer Versöhnung sehnen oder auch jemand, der unheilbar krank ist, nach einer Wohnung vielleicht auch sucht. Viele beten dann Gott, warum änderst du es nicht? Und das Es, um das es dabei geht, das hat dann vielerlei Gestalt. Dieses Es kann ein Mensch sein, eine Diagnose, eine verfahrene Lage im Beruf oder auch eine Zukunftsangst, die mich sehr stark im Griff hat. Die Bibel ist voll von Menschen, die sich mit irgendeinem Es herumschlagen. Und die Welt ist heute voll mit Menschen, die ebenfalls sich mit irgendeinem Es auseinanderzusetzen haben. Dass Gott dringend ändern müsste, Dazu gehören die drei Geschwister Lazarus, Maria und Martha, von denen das Johannesevangelium in Kapitel 11 berichtet, ebenfalls dazu. Sie machen die bestürzende Erfahrung, dass in ihr Leben nicht einfach irgendein Es eingedrungen ist, das Gott nun ändern soll, vielmehr, und das wissen sie noch nicht, erschafft Jesus dieses Es erst. Und zwar deshalb, damit man dadurch glauben lernt. Damals und auch heute. Aber der Reihe nach. Lazarus ist schwer krank. Jesus ist zu dieser Zeit ungefähr 2 Tagesreisen entfernt. Die beiden Schwestern schicken einen Boten zu Jesus. Herr, den du lieb hast, ist sehr krank. Johannes 11, Vers 3. Es ist auffällig, dass hier der Name nicht genannt wird. Das Codewort reicht offensichtlich aus. Und dieses Codewort heißt, der, den du lieb hast. Man kann daraus 2 Schlussfolgerungen ziehen. Man kann daraus die Freundschaft zwischen Jesus und diesen 3 Geschwistern ableiten, die offensichtlich wirklich so eng ist, dass sofort klar ist, wer gemeint ist, als Jesus das hört. Lazarus ist nun einmal der, den Jesus lieb hat. Und es gab anscheinend wenige, außer vielleicht dem Lieblingsjünger, von denen das so deutlich gesagt wird. Jesus hat alle Menschen geliebt, aber einige. Und das ist bei uns Menschen bis heute ja so. Ganz besonders. Zu anderen könnte aber auch ein gewisser Unterton mitschwingen damals. Nämlich, Jesus, du weißt schon, wer dich jetzt braucht. Du hast schon so vielen Fremden geholfen. Sogar römischen Soldaten. Allen möglichen hast du geholfen. Und jetzt braucht derjenige, den du lieb hast, deine Hilfe. Es ist, als ob die Schwestern gute Gründe anführen wollten, dass Jesus jetzt unverzüglich helfen soll. Eine ziemlich menschliche Regung, dass man Gott sagen will, auch heute, vielleicht auch du weißt doch, dass ich mit Jesus unterwegs bin, Gott. Dass ich dir immer Loblieder singe, dass ich in der Kirche mitarbeite, dass ich dort sogar anstrengende Arbeiten übernehme und meine Nerven lasse. Findest du nicht, jetzt bin auch ich mal dran, wenn ich dich brauche? Jesus allerdings steigt auf dieser Ebene nicht ein. Das ist das Fatale. Hinten wird übrigens übersetzt in Französisch, vielen Dank. Er reagiert auf diese Nachricht von der Krankheit seines Freundes völlig anders. Er sagt, Lazarus' Krankheit wird nicht zum Tode führen. Sie dient vielmehr der Verherrlichung Gottes. Der Sohn Gottes wird durch sie verherrlicht werden. Vers 4. Mit anderen Worten, Jesus weiß durchaus um das Problem. Er kennt dieses Es. Und er handelt noch nicht. Er kennt diese Krankheit und er sagt, es ist nichts, was ich schnell wegmachen will. Diese Krankheit hat vielmehr einen Sinn, den zu dem Zeitpunkt nur er kennt, und er sagt es dann kurze Zeit später seinen Jüngern. Er sagt, man soll die Herrlichkeit Jesu erkennen. Jesus kümmert sich jetzt noch nicht darum, das Problem zu beheben, von dem wir sagen würden, es ist eigentlich das Hauptproblem. Was redet der denn da? Der soll die Beine in die Hand nehmen mit seinen Jüngern. Das sind immerhin 2 Tagesreisen, weil weiß, was da alles passiert, bis Lazarus dann gesund gemacht wird. Und da redet der nur. Aber diese Reaktion Jesu zeigt etwas Grundlegendes für damals und auch für heute. Nämlich Gottes Verspätung an irgendeiner Stelle unseres Lebens bedeutet nicht Gottes Ablehnung. Nur weil Gott jetzt gerade wunschgemäß nicht antwortet oder nicht wunschgemäß antwortet, das heißt dann nicht, dass er es nie tun wird oder nicht besser tun wird, als wir glauben. Vielmehr oder vielleicht will Gott uns durchaus das tun, was wir so sehnlichst wollen. Aber er will es jetzt noch nicht tun. Manchmal gibt es so etwas wie eine heilige Verspätung. Es ist, als ob Jesus in Vers 4 sagen wollte, vielleicht will Gott erst etwas in dir tun, bevor er etwas für dich tut. Wenn Gott etwas nicht tut oder noch nicht tut, hat er jedenfalls einen Grund dafür. Damals bei Lazarus. Und ich bin sicher, ganz gewiss in deinem und in meinem Leben. Diese Wartezeiten machen bei Gott Sinn. Vielleicht will er auch bei dir erst etwas in dir tun, um dann etwas für dich zu tun. Der Bote, den die Schwestern zu Jesus geschickt haben, bekommt kein Signal, dass Jesus auf sein Anliegen eingehen will. Schwierig, oder? Zunächst ist das eine Abfuhr, der sagt Jesus das und dann steht er da rum, wartet auf eine Antwort und irgendwann dreht er sich um und geht und sagt, was ist denn mit diesem Jesus los? Doch zugleich haben wir hier eine derjenigen Bibelstellen, die man aufmerksam lesen muss. Gerade hier, nachdem sich Jesus eher unkooperativ zeigt, schaltet das Johannesevangelium eine Zwischenbemerkung ein. Jesus hatte Martha, Maria und Lazarus lieb. Warum jetzt dieser Einschub? An dieser Stelle, weil der Fortgang des Berichts einen eigentlich genau daran zweifeln lassen kann. Dass Jesus die drei lieb hat, nämlich. So verstörend es auch ist, wie Jesus sich verhalten wird, das sagt dieser eine Satz, es liegt nicht daran, dass es an der Liebe von Jesus fehlen würde. Aber verstörend ist es in der Tat, was nun folgt. Verstörend ist das Zögern Gottes in meinem und deinem Leben allemal. Jesus wartet noch 2 volle Tage, bis er sich auf den Weg macht. Und dieser Weg wird ja auch noch 2 Tagesreisen dauern. Die Uhr tickt. Die Lage spitzt sich zu. Wird Lazarus so lange durchhalten? Für Jesus ist das keine Frage. Jesus weiß und spricht dann gegenüber seinen Jüngern davon, dass sein Freund es eben nicht durchstehen wird. Lazarus, sagt er, ist tot. Es ist nicht gerade einfühlsam, wie Jesus seinen Jüngern diese Nachricht so hinwirft. Doch seine anschließenden Worte sind ja noch viel schroffer und unsensibler, sozusagen eine verbale Ohrfeige geradezu. Er sagt, euretwegen bin ich froh, dass ich nicht dort war, als Lazarus starb. Man möchte den Atem anhalten. Jesus, was kann denn so wichtig sein, dass du den sterben lässt, den du liebst? Warum bist du auch noch froh darüber? Die Antwort, die Jesus gibt, weil ihr so einen weiteren Grund haben werdet, an mich zu glauben. Kommt, wir wollen gehen. Ganz ehrlich, wenn ich in der Situation der Jünger damals gewesen wäre, ich hätte gesagt, also, ich weiß nicht, ob ich noch länger mit dem unterwegs sein will. Da redet er hier theoretischen Kram daher, macht uns gewissermaßen noch fast mitverantwortlich dafür, weil wir es ja sein sollen, die daraus was zu lernen haben. Die Jünger wissen ja noch gar nicht, was dann passiert. Und dann erst geht er los. Also das muss ich mir doch sehr überlegen, ob ich mit dem noch weiter zusammenbleiben möchte. Der Freund von Jesus stirbt. Und es geht Jesus gar nicht um ihn, so scheint das hier, sondern um eine Lektion für seine Jünger. Jesus erschafft ein Es. Er erschafft dieses Es, Also eine Situation, in der wir denken, Gott, warum änderst du dieses S denn nicht? Und zwar erschafft er ein S, damit seine Jünger verstehen, wer er in solchen Situationen ist. Schwierig finde ich das hier. Schwierig. Denn was ist zwischenzeitlich mit denen, die am Rande der Verzweiflung stehen? Führen wir es uns doch mal vor Augen. Lazarus lag im Bett. Er kämpfte offensichtlich mit einer schweren Krankheit ohne Morphin, ohne irgendwelche Medikamente, ohne Maschinen, die es ihm leichter machen sollten, dann vielleicht auch zu sterben. Wahrscheinlich wusste man noch nicht mal, was er für eine Krankheit hatte. Aber er litt total darunter. Die Schwestern konnten sehen, wie er langsam verfiel. Seine Schwestern saßen bei ihm am Bett, pflegten ihn, wischten ihm den Schweiß von der Stirn und sagten immer wieder, Lazarus, halt durch, wir haben einen Boten zu Jesus geschickt. Er weiß, dass du es bist, er wird von dir erfahren, er wird dir zu Hilfe kommen. Sie warteten und warteten und wischten ihm den Schweiß ab. Und dann kam der Bote angerannt. Ich habe ihn gefunden, ich habe es ihm erzählt. Seine Jünger waren auch da, er wird bestimmt gleich kommen. Er wird mit Sicherheit gleich da sein. Ich bin nur schneller gelaufen, als die Jünger konnten. Und Maria und Martha, Lazarus, hast du das gehört? Er hat unsere Nachricht bekommen. Er weiß, dass du Hilfe brauchst. Glaube, vertraue, Jesus wird kommen, er wird helfen. Hab keine Angst. Vielleicht haben sie sich in der Zeit aufgeteilt. Eine der Schwestern wartete draußen auf Jesus. Eine saß bei Lazarus und ermutigte ihn. Halte durch. Jesus kommt. Sie warteten. Und sahen zu, wie Lazarus starb. Die Auferweckung des Lazarus nun ist im Johannesevangelium nicht nur ein beeindruckendes Wunder, mit dem Jesus erweist, dass er Gottes Sohn ist, mit dem Jesus schon hinweist darauf, dass der Tod besiegt sein wird, wenn er, Jesus, es will. Gerade dieses Wunder hat im Nachhinein so viele Wellen geschlagen, dass die Jerusalemer Führungsschicht Jesus spätestens ab da beseitigen wollte. Das finden wir in Johannes 11 und 12 in einigen Versen beschrieben. Das durch dieses Wunder erregte Aufsehen war für die geistliche Führung des Volkes damals nicht hinnehmbar. Indem Jesus also Lazarus zunächst sterben ließ und ihn dann auferweckte, hat er nicht nur Maria und Martha Leiden zugemutet, sondern dieses Wunder führte direkt hinein in sein eigenes Leiden und Sterben. Hier ist einer der Schlüssel zu dem Ereignis der Passion und der Kreuzigung. Lazarus also ist tot. Irgendwann sagen die Freunde dann Maria, Martha, kommt, wir müssen euren Bruder beerdigen. Wir können ihn hier nicht weiter liegen lassen. Ihr seht doch, Jesus ist nicht da. Schließlich fingen sie an, Lazarus in Leinentüchern zu wickeln und, so wie man das damals tat, ins Grab zu legen. Sie wälzten den Stein davor und trauerten. Aber kein Jesus. Eine Situation, die leider nicht nur damals vorkam, sondern seitdem unzählige Male. Kein Jesus da. Kein Jesus da. Und wie viele Menschen sterben und werden von Jesus noch nicht einmal wieder auferweckt in diesem Leben, sondern erst in der Ewigkeit. Kein Jesus da. Erst vier Tage später kommt er. Warum? Der Zeitraum von 3 Tagen nach dem Tod eines Menschen hat eine besondere Bedeutung, damals sicher und auch heute. Innerhalb 3 Tagen ist es laut dem Talmud denkbar, dass die Seele in den Verstorbenen zurückkehrt. Erst nach Ablauf von 3 Tagen konnte man einen Scheintod sicher ausschließen. 4 Tage nach dem Sterben musste also ein Leichnam demnach unwiderruflich tot sein und als tot gelten. Jesus kommt also und alle wissen, vorbei mit Lazarus ist nichts mehr anzufangen. Jetzt also nach 4 Tagen besitzt Jesus die Frechheit zu kommen, nachdem das Begräbnis vorbei ist und andere mit den Schwestern die Totenklage halten mussten, weil ihr Freund Jesus fehlte. Das soll der Retter der Welt sein? Das ist der, von dem man so viel erzählt, der Wunder am laufenden Band produziert, von dem alle reden? 4 Tage danach, und er traut sich auch noch da zu sein, aufzutauchen. Der würden uns doch schämen und gar nicht, wir hätten eine Entschuldigung am Ende und würden sagen, lasst es, wir gehen da nicht mehr hin. Und dennoch, Jesus kommt. Martha rennt ihm entgegen. Sie wirft ihm als all ihre Enttäuschung an den Kopf. Herr, wärst du hier gewesen, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Genau. Und dann sagt sie, aber auch so weiß ich, Gott wird dir alles geben, was auch immer, um was auch immer du ihn bittest. Ein komischer Satz. Ich denke manchmal, wenn ich das lese, als ob sie so ganz, ganz, ganz tief in ihrem Innersten sagt, Jesus, normale Krankenheilung geht nicht mehr, aber du kannst doch mehr. Vielleicht kannst du sogar, ich war es gar nicht auszusprechen. Und Jesus fängt dann an, von der Auferstehung zu reden. Und davon, dass er, Jesus, selbst das ewige Leben gibt. Martha glaubt ihm das. Sie formuliert das in einem einzigartigen Glaubensbekenntnis, das übrigens sehr stark an das des Petrus erinnert. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Es ist interessant, dass sich hier wirklich zwischen dieser tief verletzten Schwester des Lazarus und Jesus ein Gespräch entwickelt, was sogar noch einen, ich sag mal, theologischen Charakter hat. Jesus hält das also erstmal auf einer Ebene, die viel höher liegt als das Emotionale. Lazarus allerdings ist immer noch tot. Welchen Sinn soll also das ganze Reden von der Auferstehung jetzt hier bei dem verschlossenen Grab denn eigentlich noch haben? Die Schwestern hatten die Erwartung, dass Jesus kommt und heilt. Dazu hatten sie den Boten geschickt. Und dann hat zumindest Martha die Erwartung, dass ihr Bruder auferstehen und Leben in Ewigkeit haben wird. Wenigstens das. Das ist viel. Das ist nicht von Anfang an da im Alten Testament, dass Menschen sagen, die Auferstehung von den Toten ist Realität und es gibt einen Raum bei Gott, in dem wir sein werden. Es hat sich entwickelt und sie signalisiert, ich glaube daran, dass das passieren wird. Aber jetzt ist Lazarus tot für uns. Wäre alles vielleicht gut gewesen, wenn Jesus diese Erwartungen erfüllt hätte, wenn Jesus sie darin bestärkt hätte und eine Predigt gehalten hätte über die Auferstehung aller Menschen von den Toten, über die Nähe, die sie einmal bei Gott haben würden, so wie wir das an jedem Grab tun. Mehr haben wir nicht, aber das ist sehr, sehr viel. Das ist eine Trostbotschaft wunderbarer Art, über die ich mich zutiefst freue, dass wir am Grab und unter dem Kreuz Jesu sagen dürfen, es gibt Hoffnung. Auferstehung von den Toten am Tag, an dem Jesus wiederkommt, spätestens. Wäre nicht alles gut gewesen, wenn Jesus diese Erwartung erfüllt hätte? Oder zurückgeblendet wäre es vielleicht gut gewesen, wenn Jesus einfach nur die Erwartung, den Lazarus noch lebend zu heilen, erfüllt hätte damals. Das war ja der Wunsch der Schwestern. Ich glaube eines, nämlich, wenn Gott immer nur unsere Erwartungen erfüllt, die wir so haben bis heute und die wir so produzieren, Tag für Tag, dann hat er ja eigentlich nie die Möglichkeit, diese Erwartungen zu übertreffen. Und das kann ja der Sinn dabei sein, warum Jesus lange gezögert hat. Und wir entdecken am Ende, das ist der Sinn. Er wollte mehr tun, als nur Erwartungen seiner Freunde zu erfüllen. Er wollte mehr tun, als zu heilen, was er ja schon zigmal vorher getan hatte. Er wollte diese Erwartungen übertreffen. Aber noch ist es nicht so weit. Noch trauern Maria und Martha. Und erneut streut das Johannesevangelium eine Notiz ein, die man keineswegs überlesen sollte. Als Jesus die weinende Maria und die Leute sah, die mit ihm trauerten, heißt es da, erfüllten ihn Zorn und Schmerz. Und wenig später, da weinte Jesus, Vers 35. Diese Einzelheiten in diesem Bericht sind entscheidend für jeden, der gerade sozusagen im Wartezimmer Gottes sitzt und denkt, Gott, wann bin ich dran? Wann? Wann kümmerst du dich um mein Es? Jesus weint mit. Es ist nicht so, dass Jesus Katz und Maus mit uns spielt. Dass das für ihn so also eine Sache ist, an der er emotional überhaupt nicht beteiligt ist. Er möchte ja das Theologische klären. Er weiß, wie wir empfinden. Er weiß um unsere Situation. Er leidet mit, aber er kennt auch das Ziel. Und er weiß, was er vorhat. Das ist wichtig. Darum kommt er nach 4 Tagen wirklich noch hierher. Deshalb schämt er sich nicht und entschuldigt sich bei allen, die hier gekommen sind. Es tut mir leid, aber er weiß, was er will und was passieren wird. Und dann, und jetzt endlich, schreitet Jesus zur Tat. Man soll das Grab öffnen, sagt er. Martha wendet ein, dass der Gestank nach 4 Tagen schrecklich sein muss. Jesus, weißt du, was du da sagst? Hier sind alle die, die mit uns getrauert haben. Eine große Schar von Menschen. Wollen wir das denen zumuten da? Und Jesus antwortet, habe ich dir nicht gesagt, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst, wenn du glaubst? Damit knüpft ja Jesus nicht nur an diesen kurzen Dialog mit Martha an, als sie ihm entgegengegangen war. Er greift auch das auf, was er ganz am Anfang dieser Geschichte seinen Jüngern gesagt hat. Diese Krankheit dient zur Verherrlichung Gottes. Jetzt kommt's. Nun also ist es soweit. Jesus betet und nennt dabei noch einmal das Ziel, um das es ihm geht. Damit alle, die hier sind, glauben, dass Gott ihn gesandt hat. Und dann ein lauter Ruf. Und der eben noch Tote, von Grabtüchern umwickelt, stolpert heraus. Jesus hat gezeigt, dass er das kann, was man von ihm erwartet hat. Dass er noch viel mehr kann, als man sich vorzustellen wagte. Aus dieser stinkenden Grabeshöhle kommt ein lebendiger Lazarus und muss erst einmal von den Tüchern befreit werden, damit er wieder irgendwie sich bewegen kann. Die Zumutungen, vor die Jesus seine Jünger und seine beiden Freundinnen stellte, liebe Gemeinde, die liegen wie schwere Steine im Verlauf dieses biblischen Berichts. Diese schroffen Antworten, diese unerträgliche Verzögerung, die anfängliche Konzentration auf die Jünger anstatt auf den Todkranken. Schwere Steine. Jesus mutet sie zu, denen damals, uns heute. Aber die Schlussfolgerungen, die Menschen sozusagen im Wartezimmer Gottes aus diesem Bericht ziehen können, sind wie Perlen auf der Schnur des biblischen Berichts aufgefädelt. Schauen wir sie uns am Ende dieser Predigt noch einmal an. Gottes Verspätung bedeutet nie, dass er unser Anliegen ablehnt. Manchmal will Gott erst etwas tun in uns, bevor er etwas für uns tut. Gott erschafft ein Es, damit dass wir am liebsten loswerden möchten, während er zeigen will, wer er in solchen Situationen wirklich ist. Wenn Gott immer unsere Erwartungen erfüllt, hat er keine Möglichkeiten, sie zu übertreffen. Jesus teilt den Schmerz derer, die über schlimme Verluste trauern. Kommt Gott zu spät? Bei denen, die in unserem Leben sterben, in dieser Hinsicht ja. Es kann in unserem Leben auch lange Zeit so scheinen in Bezug auf andere Dinge. Am Ende aber ist Gottes Zeitrechnung die bessere. Am Ende ist Gottes Zeitrechnung die bessere. Und es wird viel darauf ankommen, ob wir ihm das weiterhin glauben oder nicht. Daran entscheidet sich Geduld, Vertrauen, Zuversicht und Hoffnung. Damals bei den Schwestern und heute bei mir und bei dir. Worum es immer auch gehen mag, diese unterschiedlichen Es von unterschiedlicher Schwere gehen Gott etwas an. Und er lehnt unser Anliegen nicht ab, wenn er wartet, es zu erfüllen. Und weißt du, Gott segne mich und dich in den entscheidenden Momenten unseres Lebens mit der Geduld, die wir brauchen, um wirklich Wichtiges zu lernen von Jesus. Es ist gut, wenn Menschen vielleicht heute hier im Raum sitzen, die an diesem Es in ihrem Glauben gescheitert sind und Fragen haben an Gott, die ihm wenig zutrauen, weil sie an der Stelle enttäuscht wurden. Ich möchte dich ermutigen, dich nicht entmutigen zu lassen durch diese Wartezeiten. Und wenn du vielleicht auch durch diese Gedanken heute ermutigt wurdest, dich diesem Jesus Christus mal neu zu öffnen und darüber nachzudenken, ob er vielleicht doch nicht eine Chance sein könnte für dein Leben, ihm zu vertrauen, dein Es anzuvertrauen, das, was dich belastet und worunter du leidest. Ich möchte dich dazu einladen, mich anzusprechen. Es gibt auch andere hier, die das gerne tun möchten, nämlich dir helfen, dieses Vertrauen zu Gott wiederzugewinnen. In einem ganz normalen Gottesdienst für heute kann dieses Wunder passieren, dass Menschen Christus finden und ihm ihr Leben neu anvertrauen oder zum ersten Mal. Schön, wenn du darüber nachdenkst jetzt. Und Gottes Heiliger Geist tut den Rest dazu. Er möchte nämlich, dass du dich an dieser Stelle auf ihn zubewegst. Ich möchte in 14 Tagen etwas mehr dazu sagen noch, auch zu diesem Phänomen. Lazarus, einmal anders. Ich möchte gerne für dich und auch für mich beten, auf dem Hintergrund dieser vielen Es in unserem Leben, die, von denen wir uns wünschen, dass Gott sie doch aufgreift und ändert und wo wir merken, er tut es eben noch nicht. Ich möchte dich ermutigen, aufzustehen. Wir wollen miteinander beten. Ich möchte dir danken, Herr Jesus Christus, dass du in unserem Leben Überraschungen bereithältst. Manche erinnern wir und sind sehr dankbar dafür. Du hast dich an ein solches Es herangemacht, das wir dir genannt haben, und hast es zu unserer Freude gut geregelt. Und Herr, andere Dinge, die stehen vor uns. Und manches können wir auch auf dieser Erde nicht mehr verändert sehen, Herr. Wenn wir Menschen verloren haben, die wir lieben, dann sind sie verloren bis in die Ewigkeit. Aber wir danken dir, Herr, dass du ein Gott bist, der uns sieht, der sich unser annimmt, der mit uns leidet, der mit uns weint und der dann so hilft, wie er ein Thema lösen möchte. Schenke uns das Vertrauen. Gib, Herr, wenn wir an dir zweifeln und mit dir nichts anzufangen wissen, dass wir neu auf dich zugehen und unser Leben dir anvertrauen, weil es sich lohnt, Herr, weil du bei uns bist, weil du uns überraschen möchtest mit deiner Macht und Kraft und deinem Leben. Segne jeden hier bis in sein tiefstes Inneres, bis in sein Herz, bis in das Lebenszentrum, daher, wo dieses Es liegt und leidet. Herr, und löse unser Thema in deinem Sinne auf, zu deiner Ehre und unserer Freude. Danke, dass du das damals konntest bei Lazarus und dass du das heute kannst, bei jedem hier, auch bei mir. Dafür preise ich dich. Amen. Bitte nehmen Sie Platz.